Planspiel Wohnen, der Podcast zum nachhaltigen Bauen und Wohnen, powered by Raiffeisen Bausparkasse.
Herzlich willkommen bei Planspiel Wohnen, heute mit Caroline Meyer, Architektin und Kuratorin im Architekturzentrum Wien, kurz AZW. Eine der jüngst sehr erfolgreichen Ausstellungen, die sie mitkuratiert hat, ist Boden für alle. Diese Ausstellung beleuchtet die Ressource Boden und unseren Umgang damit. Und genau da wollen wir heute genauer nachhaken bei ihr. Herzlich willkommen bei uns, Caroline Meyer.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Meyer, der österreichische Klimarat, ich hüpfe jetzt gleich ins Thema rein, hat 2022 Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet und an die österreichische Bundesregierung übergeben. Und eine der Forderungen, der Kernforderungen, so wie ich das wahrgenommen habe, war der Stopp der Bodenversiegelung. Bodenversiegelung, das heißt der Verbau von Boden, naturbelassenem Boden. Warum ist dieses Thema aus Ihrer Sicht ein so zentrales?
Es ist ein ziemlich kompliziertes Thema, aber ich steige vielleicht mit etwas anderem ein. Ich finde es nämlich sehr interessant, dass der Klimarat das jetzt vorschlägt, weil diese Forderung nach einer Einschränkung des Bodenverbrauchs, das gibt es ja eigentlich schon sehr lange. Und auch im Regierungsprogramm, im jetzigen Regierungsprogramm 2020 bis 2024, wurde eine Einschränkung auf Bodenverbrauch von 2,5 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 angepeilt. Und wir sind momentan sehr weit davon entfernt. Also wir sind momentan bei 10 Hektar pro Tag. Ein leichter Rückgang ist zu verzeichnen von 11 Hektar pro Tag im Jahr davor auf eben 10 Hektar pro Tag im Jahr 2021. Für 2022 gibt es, soweit ich weiß, noch keine belastbaren Zahlen. Aber auch davor hat es dieses Ziel schon gegeben, und zwar in der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 wird auch dieses Ziel von einer Reduktion auf 2,5 Hektar pro Tag angepeilt, und zwar bis zum Zieljahr 2010. Also wie wir alle wissen, wir haben dieses Ziel nicht erreicht. Wir haben das Ziel
20 Jahre später noch
weitergeführt. Das Ziel ist das gleiche geblieben, aber der Horizont ist um 2 Jahrzehnte erweitert worden. Was jetzt neu ist bei dieser Forderung, was ich so sehe, ist, dass ein tatsächlicher Stopp verlangt wird. Was ich sehr gut finde, weil, wie man sieht, muss man wahrscheinlich ein bisschen radikaler denken, um etwas weiterzubringen oder um die Ernsthaftigkeit der Lage an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber wie ich vorher gesagt habe, es ist recht kompliziert. Ich möchte mal überhaupt darüber reden, was ist Bodenversiegelung und was ist Bodenverbrauch?
Unbedingt, weil ich denke, das Wort ist in aller Munde. Ja. Aber was es dann tatsächlich ist, also diese Beschreibung, bleibt man dann oftmals schuldig. Gerne.
Es ist so, dass eben Bodenversiegelung und Bodenverbrauch, obwohl sie oft in einem Satz verwendet werden oder das eine für das andere steht, ist nicht das Gleiche. Bei der Bodenversiegelung geht es darum, dass der Boden mit einer luft- und wasserundurchlässigen Schicht bedeckt wird, wie zum Beispiel Beton oder Asphalt vor allem, der sich tatsächlich sehr stark auf die Qualität des Bodens darunter auswirkt und das Leben unterhalb dieser Schicht tatsächlich, kann man jetzt eigentlich sagen, auslöscht. Im Gegensatz dazu ist Bodenverbrauch oder auch, wie es jetzt eigentlich heißt, Flächeninanspruchnahme. Das passiert, wenn biologisch produktiver Boden durch Verbauung, aber auch durch intensive Nutzungen wie Betriebsanlagen, Abbauflächen, Deponien, aber auch Erholungsnutzungen, dann eben der land- und forstwirtschaftlichen Produktion oder auch als natürlicher Lebensraum nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das heißt, es sind Grünflächen, Ackerflächen, landwirtschaftlich nutzbare Flächen, die da wegfallen.
Genau.
Ist das richtig?
Okay. Darum geht's. Also das passiert zum Beispiel, wenn eben eine landwirtschaftliche Fläche von Grünland auf Bauland umgewidmet wird und dort Baumaßnahmen gesetzt werden. Und natürlich ist nicht jeder verbrauchte Boden ist nicht gleich versiegelt. Wie wir alle wissen, jedes Einfamilienhaus hat einen Garten rundherum. Aber man kann, ich habe mir eben vorhin Zahlen rausgesucht, man kann davon ausgehen, dass 41-58% des verbrauchten Bodens versiegelt werden. Und das sind immerhin 15-21 Quadratkilometer pro Jahr. Also es ist circa die Hälfte von den 10 oder ein bisschen mehr als die Hälfte von den 10 Hektar pro Tag, die verbraucht werden, werden dann tatsächlich versiegelt.
Das heißt, da sprechen wir jetzt von Straßen, von Gebäuden, sei es natürlich Wohngebäuden, aber auch Betriebs-, Gewerbegebäuden. das Thema Wohnen, um da jetzt eine Kurve reinzubringen, hat aber natürlich maßgeblichen Anteil an dieser Bodenversiegelung. Ein totaler Stopp klingt radikal, so wie Sie es vorher gesagt haben. Wie können wir hier eine Kurve schaffen? Und ich erlaube mir jetzt, es gibt im Vorwort zur Ausstellungspublikation von Boden für alle etwas, wie Sie sehr genau beschreiben, dass wir uns alle gutes Essen wünschen, schöne Dörfer, naturbelassene Umwelt, florierende Wirtschaft, belebte Städte, dass wir auch günstig und großzügig wohnen wollen, mobil und unabhängig sein wollen. Aber das steht dort auch geschrieben, die meisten dieser Wünsche sind nachvollziehbar, doch bergen sie ungeheure Interessenskonflikte. Wie lösen wir die auf oder was ist hier Ihr Zugang dazu?
Also es ist so, ich möchte mal auf diese Interessenskonflikte eingehen. Das ist wahrscheinlich jedem, wenn er so ein bisschen nachdenkt, ist es eh logisch, aber trotzdem reden wir sehr gern darüber. Also wenn wir dort geschrieben haben, wir alle wünschen uns belebte Ortschaften, dann, also wir fahren durch einen Ort, der verlassen und öde da liegt und denken uns, ach wie schade, dass da der Kreisler gestorben ist, kein Gasthaus mehr offen hat, die Häuser verfallen, aber gleichzeitig sind wir nicht dazu bereit, in unserem Alltag lokale Händler oder Händlerinnen
zu unterstützen.
Okay. Genau, weil also die Ansprüche sind da, aber nur die wenigsten nehmen Unannehmlichkeiten in Kauf, um diese Ansprüche an Schönheit und ein funktionierendes Land und eine funktionierende Stadt zu unterstützen. Also wir fahren dann doch alle lieber ins Einkaufszentrum am Ortsrand oder kaufen überhaupt im Internet ein. Und auch mit der unverbauten Natur, natürlich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, er mag keine unverbaute Natur. Wir alle haben so ein bisschen ein Verlangen nach Grün, nach Grünraum und am allerliebsten würden wir dort wohnen oder zumindest dort Urlaub machen. Und das führt dann halt natürlich genau dazu, dass diese unverbaute Natur verbaut wird. Sei es mit Zweitwohnsitzen oder mit Einfamilienhäusern oder mit großen Hotels oder Chaletdörfern etc. Also das sind so für uns diese Interessenskonflikte. Und ein weiterer Interessenskonflikt zwischen Bodennutzung und unseren Ansprüchen liegt meiner Meinung nach eben auch vor allem darin, dass wir uns eine florierende Wirtschaft wünschen, weil nämlich sehr viele Wirtschaftszweige sehr viel Boden verbrauchen und vor allem auch die Bauwirtschaft, die da ja ein sehr großer, wichtiger Faktor oder ein wichtiger Sektor der Wirtschaft ist. Wie gesagt, diese Ansprüche, die wir haben, sind widersprüchlich, aber das Problem ist, wir wollen auf nichts verzichten und manchmal verstehen wir auch, oder manchmal sind diese Auswirkungen, die diese Ansprüche auf die Umwelt haben, auch nicht sofort begreifbar. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es da schon ein Umdenken braucht und ein Bewusstsein dafür, wie wir alle in unseren Alltagsentscheidungen, unseren Einkaufsentscheidungen, unseren Konsumentscheidungen eigentlich den Bodenverbrauch vorantreiben und auch von unserer Seite ein Bekenntnis dazu, dass wir bodenfreundlicher handeln. Wobei ich aber gleichzeitig sagen muss, ich bin grundsätzlich nicht dafür, den Endverbraucher oder den Konsumenten, Konsumentin, den Bürger oder die Bürgerin, die alleinige Verantwortung an der jetzigen Situation und auch an einer Lösung der Problematik zuzuschieben. Wir können einen Anteil leisten, wir können die richtige Politik unterstützen, aber das sind nicht die alleinigen Maßnahmen. Also die wirklichen Instrumente, die liegen tatsächlich in der Hand der Politik in diesem Bereich.
Ich glaube, das Stichwort, das Sie hier ansprechen, ist Planbarkeit, Planung an sich. Das bringt mich jetzt dazu, dass Sie auch errechnet haben, dass wenn alle Einwohnerinnen Österreichs auf die existierenden Ein- und Zweifamilienhäuser verteilt wären, dann ergebe das einen Schlüssel von 4,16 Bewohnerinnen pro Wohneinheit. Also danach könnte doch Österreich sehr komfortabel wohnen. Sprich, es hätte jeder, rein theoretisch, das ist klar, einen Platz in den bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Und man folgert natürlich daraus, wozu braucht es dann weiterhin noch mehr Wohnraum, der geschaffen werden muss. Woran scheitert es dann, dass dieser Schlüssel so nicht haltbar ist?
Ja, das ist eine Berechnung, für uns war das ein bisschen ein Gedankenspiel. Es gibt viele, also wir haben die schon ganz oft belegen müssen, diese Berechnung, weil die meisten Leute mal eher den Instinkt haben, das nicht zu glauben, weil es so eine absurde Zahl ist.
Weil so viel oder?
Nein, weil das beinhaltet ja, dass sich alle Einwohner von allen österreichischen Städten, die im Geschosswohnbau wohnen, auf die Einfamilienhäuser Österreichs verteilen könnte, ohne jetzt die Größe einer Kernfamilie massiv zu übersteigen. Und das drückt halt zwei Dinge aus. Einerseits drückt es aus, auf eine abstrakte Art und Weise, dass Österreich eigentlich schon genug Häuser hat und man unter Umständen keine neuen bauen müsste. Und jede Familie, die von einem Leben in einem Ein- oder Zweifamilienhaus träumt, müsste sich rein theoretisch zumindest das irgendwie in den bestehenden Häusern erfüllen können, zumindest statistisch gesehen. Aber die Zahl sagt eben auch aus, dass es in Österreich eine sehr hohe Rate einerseits an Leerstand und andererseits an Unterbelegung im Ein- und Zweifamilienhaus den Hausbereich geben muss. Und da muss man dann natürlich dazu sagen, dass sehr viele von diesen Einheiten natürlich dann Zweitwohnsitze sind oder Ferienhäuser sind oder auch stark unterbelegt sind, dadurch, dass da vielleicht tatsächlich einmal eine Familie gelebt hat, aber dann vielleicht nur noch ein oder zwei Personen übrig geblieben sind. Und da komme ich eben dazu, dass in der Realität sieht es dann natürlich ganz anders aus. Natürlich kann ich nicht ganz Österreich auf diese Ein- und Zweifamilienhäuser verteilen. Und wir wollen ja auch keine Bevölkerungsumverteilung durchführen, weil vor allem viele dieser Gebäude schlicht an der falschen Stelle stehen.
Und falsche Stelle heißt?
Falsche Stelle heißt nicht so attraktiv, keine Arbeitsplätze, keine Schulen, kein Dorfleben, einfach nicht attraktiv, um jetzt den Wohnsitz dorthin zu verlegen. Es gibt ja in Österreich viele Orte, die seit Jahrzehnten eigentlich kleiner werden, wo viel Abwanderung passiert und natürlich ist der meiste Leerstand dann dort. Und dazu kommt dann noch, dass sehr viele von diesen Häusern natürlich auch in einem desolaten Zustand sind. Und dann auch die Thematik, dass es natürlich Zweitwohnsitze und Ferienwohnsitze auch sind.
Gibt es da einen prozentuellen Anteil, wie viele Ein- und Zweifamilienhäuser genau von diesen Punkten Leerstand, Unterbelegung betroffen sind?
Ich habe da jetzt für die Ausstellung keine Zahlen gefunden. Es ist so, dass grundsätzlich wenig Informationen zu Leerstand erhältlich sind. Das ist tatsächlich erst im Beginnen in Österreich, habe ich das Gefühl. Ein paar Städte sind da jetzt vorausgeprescht. Es gibt ein paar Gemeinden im touristischen Sektor, die tatsächlich sagen können, dass manchmal bis zu 40-60% der Wohnungen eben keinen Wohnsitz gemeldet haben. Aber es gibt nur so punktuelle Zahlen und keine, die ganz Österreich oder auch keine, die ein ganzes Bundesland umfassen.
Ich glaube, ein Treiber ist natürlich ein vorher leistbares Wohnen, war so ein Wunsch, der oftmals geäußert wird, klar. Leistbares Wohnen betreffend, da kann man ganz klar sagen, also die Zahlen, die hier vorliegen, dass zum Beispiel Baugrund sich zwischen 2015 und 2018, also binnen weniger Jahre, um durchschnittlich mehr als 76% angestiegen ist. Dass aber das durchschnittliche Nettojahreskommen im selben Zeitraum allerdings nur um etwas mehr als 9% gestiegen ist. Das heißt, es ist der Faktor Mehrbelastung, der da auf Menschen zugekommen ist oder zugerollt ist, der Lebensraum, Wohnraum für sich sucht, ist enorm. Was kann man aus Ihrer Sicht dagegen tun? Spielt er auch hinein in das Thema Leerstand, Belegung, Altbestand an Wohngebäuden? Was könnte man da tun?
Ja, es ist tatsächlich so, dass eben der Wert von Baugründen und Immobilien enorm angestiegen ist. Ich glaube, ich habe die Zahlen mal wieder nicht, aber ich glaube, dass es nach 2018 noch einmal stärker in die Höhe gegangen ist, vor allem auch durch die Pandemie und den Bedarf nach größeren Wohnungen oder auch Wohnungen mit privaten Freiräumen, weil es ja lange nicht absehbar war, wie lange diese Beschränkungen gelten werden. Da gab es dann schon einen ziemlichen Run auch aus der Stadt heraus. Aber unserer Meinung nach ist es trotzdem so, dass der Wert von Immobilien und Boden eben vor allem seit der Finanzkrise extrem gestiegen ist, weil nämlich Grund und Boden und Immobilien zur Spekulationsassetklasse Nummer 1 geworden sind und jeder, der nur irgendwie kann, versucht, da mitzumachen. Es ist eine sichere Anlageform. Wie sicher sie ist, wird sich in nächster Zeit zeigen. Wir sind alle sehr gespannt. Das heißt, Wohnraum ist in vielen Stellen nicht mehr primär als etwas, das genutzt wird, sondern als etwas, das vermögenssteigernd wirken soll und dient außerdem auch für viele zur Absicherung im Alter. Und was dann in großen Städten dazukommt, ist, dass viele von diesen Wohnungen dann auch gar nicht mehr, also ich rede jetzt von Anlagewohnungen eben oder großen Pensionsvorsorgekassen, da wird dann auch gar nicht mehr vermietet, weil den einen ist es zu mühsam, wenn es sich um eine Privatperson handelt und der Zürcher Pensionskasse oder der Münchner Pensionskasse, die will dann halt 1.000 Euro für eine 40 Quadratmeter Wohnung und das können und wollen, aber in Wien zum Beispiel viele auch gar nicht zahlen. Das heißt, da steht dann viel leer, aber was kann man eben tun? Da gibt es viele Möglichkeiten. Das eine ist einmal, Leerstand zu erheben und zu besteuern.
Da haben Sie gerade gesagt, da gibt es zarte Pflänzchen, die wir hier beobachten können.
Genau, tatsächlich. Also einerseits ist Leerstand beginnt in Wien ein bisschen ein Thema zu sein. In Innsbruck ist es stark ein Thema, weil dort wirklich ein ganz starker Druck auf den Wohnungsmarkt ist. Und in vielen Tourismusregionen ist es ein Thema, wo die einheimische Bevölkerung einfach vom Wohnungsmarkt komplett verdrängt wird, weil sie da überhaupt nicht mehr mithalten kann. Da, also im Vergleich dazu geht es uns in Wien dann eh gut. Und der nächste Schritt wäre dann eben eine Besteuerung von Leerstand, wobei man dazu sagen muss, der Leerstand, der müsste dann aber auch so hoch besteuert werden, dass es eigentlich den Wertanstieg, den die Immobilie erfährt, dann damit doch aufgefressen wird, weil solange noch ein Wertanstieg da ist, bringt die Leerstandsbesteuerung wahrscheinlich wenig. Eine andere Möglichkeit ist auch, Gewinne aus Immobilientransaktionen, zumindest was Firmen betrifft oder Institutionen betrifft, stärker zu besteuern. Das sind natürlich, also wenn man Steuern sagt, da wird der ein oder andere schreien, ist schon klar. Und für den Individuellen, für die individuelle Person ist das was Schlechtes. Aber ich glaube, vor allem in diesem Fall müssen wir tatsächlich einfach an die Allgemeinheit denken, weil wir wollen nicht in die Situation kommen, wie wir es in Paris oder in London zum Beispiel haben, dass sich Menschen mit einem Durchschnittseinkommen das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können. Und was eben noch sehr wichtig ist, ist einerseits eben viele öffentliche und gemeinnützige Wohnungen, die natürlich dadurch, dass sie mietkontrolliert sind, dann den Mietpreis auch wieder in eine gewisse Waage bringen, also marktberuhigend beitragen, kann man sagen. Und ich finde eben, dass man da dann auch ein bisschen in Richtung Umbau und Bauen im Bestand schauen sollte, eben auch von gemeinnütziger Seite, von öffentlicher Seite, dass es eben nicht nur immer der hochverdichtete Neubau auf der grünen Wiese sein muss, der ja auch vielleicht nicht alle Leute anspricht.
Ich habe jetzt schon gelesen auch, dass durchaus auch überlegt wird in anderen großen Städten, dass man Gewerbeimmobilien, Büroflächen vor allem hier, versucht wirklich nutzbar zu machen und daraus Wohnflächen zu machen. Sehen Sie das als etwas, das man sich auch hierzulande vorstellen kann? Ist das eine Möglichkeit, um Leistbarkeit wieder tatsächlich anbieten zu können?
Also ich glaube, was Leistbarkeit gewährt, ist einfach ein gesunder Wohnungsbestand in einer Stadt, der auch tatsächlich genutzt wird. Und es nützt uns wenig, diesen Wohnungsbestand zu vermehren, wenn er dann nur ein Spekulationsobjekt ist. Und das gerät sehr oft aus dem Blickfeld. Grundsätzlich, wenn wir darüber nachdenken, neue Wohnungen zu schaffen, finde ich es durchaus eine gute Idee, uns Gebäude anzuschauen, die eben vielleicht jetzt noch nicht als Wohnen genutzt werden, aber in ihrer jetzigen Nutzung nicht gebraucht werden. Da gibt es viele Beispiele, eben in London kenne ich viele Beispiele, in anderen Städten gibt es viele Beispiele, es gibt auch in Wien vereinzelte Projekte, die das machen. Aber man muss dann auch ein bisschen, also ich bin da so, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist wieder so, dass man bei einer Umwidmung von, dass einfach Wohnimmobilien weit mehr wert sind als Büroimmobilien oder Industrieimmobilien vor allem. Und dass das dann sehr oft nur gemacht wird, um diesen Wertanstieg zu kassieren. Also man müsste da von der Stadtplanung her Instrumente haben und einführen, die das ein bisschen kritischer beleuchten, ob dieses Projekt jetzt wirklich Sinn macht und wirklich dem Mietmarkt oder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden sollen.
Es gibt gerade in der Ausstellung Boden für alle eine spannende Reihe an Projekten, wie man hier wirklich Lebensraum ganz neu denkt. Also das hat mich am meisten beeindruckt zu sehen, aus aller Welt zusammengetragen, viele europäische Beispiele auch. Die Frage, die sich mir natürlich aufdrängt, müssen wir als Gesellschaft Wohnen neu denken?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Und da gibt es wirklich eben auch in unserer Ausstellung viele Ansätze zu sehen. Also was ich jetzt schon oft angesprochen habe, wir müssen dringend aufhören, Wohnraum als Ware und als Anlage zu sehen, weil dazu ist es einfach viel zu wichtig. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die man sich überlegen könnte. Also es gibt sehr viele Wohnmodelle, die auf gemeinschaftliches Wohnen abzielen, wo eben dann die alleinstehende Frau XYZ in eine Art Wohngemeinschaft zum Beispiel ziehen könnte und dann dort ihren Lebensabend in Gemeinschaft mit anderen Leuten verbringt, wo jeder seinen eigenen Wohnbereich hat und dann aber auch Gemeinschaftsflächen. Das Gleiche gilt für Familien, für jede Lebenssituation eigentlich und vor allem eben auch in einer gemischten Bewohnung, wenn ich das jetzt so ausdrücken kann. Sehr oft sind wir in unseren Interviews auch darauf gestoßen, dass Wohnen bei uns zu unflexibel ist. dass wir oft uns für eine Wohnung entscheiden und in der dann wirklich bis unser Lebensende bleiben, weil es zum Beispiel dann oft tatsächlich teurer wäre, in eine kleinere Wohnung umzuziehen oder weil irgendwelche Regeln, Genossenschaftswohnbau zum Beispiel, dagegen sprechen. Wohnungstausch zum Beispiel oder auch nur temporären Wohnungstausch. Mhm. Weil wie lange braucht eine Familie ein Haus mit Garten? Irgendwann einmal will diese Familie, wollen weder die Kinder noch die Eltern da am Land sitzen. Die Kinder wollen ausgehen oder sie sind schon gar nicht mehr zu Hause und die Eltern hätten eigentlich auch wieder was davon, wenn sie näher beim Zentrum wären und dort mehr unternehmen können. Also dass man das Wohnen mehr als zu einem Lebensabschnitt passend sieht und dann eben auch bereiter dazu ist, das Wohnumfeld zu ändern und Platz für die zu machen, die mein Wohnumfeld jetzt gerade brauchen würden. Dann muss sich nicht jeder sein neues Einfamilienhaus in die grüne Wiese stellen.
Klingt nach einer absolut vernünftigen und auch lebbaren Möglichkeit, das zu machen. Sehen Sie als Expertin, wenn Sie die Zukunft des Wohnens, auch die zukünftigen Generationen und Wohnen sehen, sehen Sie, dass wir diese Lebensqualität, die wir jetzt, glaube ich, in Österreich sehr, sehr spüren, dass wir die haben, dass wir die auch fortsetzen können? Gerade auch aufgrund solcher neuen und auch flexibleren Vorstellungen, Ideen, sehen Sie, dass sich das durchsetzen wird zu einem gewissen Grad?
Doch, das glaube ich schon, weil also Österreich hat schon einen sehr hohen Lebensstandard, auch was das Wohnen betrifft. Wien ist ja überhaupt eine Vorzeigestadt in der Hinsicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir uns das erhalten können. Also ich glaube, dass wir uns alle ein bisschen einschränken werden müssen, weil es ist ja so, dass die letzten 20, 30 oder seit den 70er Jahren geht ja zum Beispiel die Fläche, die jeder für sich zur Verfügung hat, die Wohnfläche, stetig in die Höhe, außer in Wien. Das wird sich einpendeln oder es wird zurückgehen. Wir werden alle ein bisschen zusammenrücken müssen und da wird die Energiekrise auch ein bisschen helfen. Also da hat die vielleicht sogar etwas Positives. Aber wir sind grundsätzlich in einer guten Ausgangsposition, würde ich sagen. Es gibt andere Länder, wo der Druck viel, viel höher ist. Also ich sehe das eigentlich ziemlich optimistisch.
Stichwort Sanierung, das ist ja durchaus etwas, das auch ich persönlich sehr spannend finde. Renovierung und Sanierung von Altbestand beschäftigt mich selber und auch für mich ist das eine Form, wie man hier Altbestand wirklich erhalten kann, nicht unbedingt neu bauen muss. Wie sehen Sie das als Expertin? Renovierung, Sanierung, gibt es da Fortschritte, Zahlen? Wird sich da was tun in den nächsten Jahren? Wird das vermehrt auch in Angriff genommen?
Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema geworden in den letzten Jahren, vor allem auch im Zusammenhang mit Aktivierung von Leerstand an interessanten Orten. Umbau, Sanierung ist momentan ganz hoch im Diskurs in der Architektur und gewinnt immer mehr an Bedeutung, eben auch durch die Ressourcenknappheit, die momentan herrscht. Also ich habe das Gefühl, dass das sehr viel Potenzial birgt, eben auch im Zusammenhang damit, dass wir sehr viel Leerstand haben in Österreich. Was so ein bisschen problematisch ist momentan, ist, dass Bestandsgebäude eben genauso wie Baugrundstücke auf dem Markt gar nicht zur Verfügung stehen, weil man sie oft nicht gern verkauft. Sei es aus nostalgischen Gründen oder weil man eben auf diesen Wertanstieg nicht verzichten wird. Also da muss ich noch ein bisschen was tun, um diesen Leerstand aktivieren und auch den Verkäufern und Verkäuferinnen so ein bisschen ins Gewissen redet. Also was man in letzter Zeit sehr viel sieht, das sind tatsächlich Fantasiepreise, die für absolute Bruchbuden verlangt werden. Also das Haus mit Riesenloch am Dach und Holzschwamm im Keller um 200.000 Euro. Das ist dann natürlich nicht machbar, wenn man da noch einmal eine 500.000 hineinstecken muss, um das irgendwie wieder bewohnbar zu machen. Also da bräuchte es sicherlich eine Sanierungsoffensive und sicherlich auch Förderungen, vor allem auch zugänglichere Förderungen, die nicht so bürokratisch aufgestellt sind. Aber ich denke, dass das eine sehr wichtige Ressource ist, mit der wir mehr arbeiten sollten.
Damit sind wir auch schon fast am Schluss. Eine Frage natürlich, die uns alle brennend interessiert. Wie lebt Caroline Meyer? Wie wohnt Caroline Meyer jetzt persönlich?
Also ich selbst wohne im verdichteten Flachbau in einer Genossenschaftssiedlung am Stadtrand und bin dort sehr glücklich. Ich habe einen kleinen Garten, der ist wirklich klein, also ein tatsächlicher Handtuchgarten. Aber er macht mich glücklich. Und was aber auch großartig an dieser Art des Wohnens ist, ist, dass das gesamte Sozialleben meiner Kinder den Nachbarskindern auf der Straße sich abspielt. Und dass eigentlich immer Spielkameraden und Spielkameradinnen zur Verfügung sind, wann auch immer man sie möchte. Die Kinder sind jetzt schon größer, aber das war eine großartige, es war wirklich ein Plus, diese Art von Lebensform. Vor allem während den Pandemiejahren, wo man gesehen hat, dass viele Kinder tatsächlich in die Isolation gedrängt wurden, muss man schon fast sagen. Das war eben bei uns nicht so, weil das gemeinsam Spielen draußen war ja immer erlaubt und das war bei uns halt auch möglich. Das ist in der Innenstadt nicht möglich. Ja, jetzt werde ich aber älter und ich überlege auch, ob ich nicht wieder zurück in die Stadt möchte. Aber ein anderer, also was mir eben wichtig ist zu betonen, ich wohne eben in einem verdichteten Flachbau. Das ist quasi so ein Zwischending zwischen einem Haus und einem Wohnblock. Das heißt, es ist eine sehr, sehr dichte Siedlung, wo aber jeder quasi sein kleines Häuschen hat mit einem ganz, ganz kleinen Garten und einem ein bisschen größeren Gemeinschaftsgarten. Viele Leute sehen das und denken sich, um Gottes Willen, in dieser Dichte würde ich nie wohnen würden. Da kann man ja dem Nachbar in die Suppe spucken. Das könnte man tatsächlich. Aber ich muss sagen, bei uns funktioniert das wirklich großartig. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man mehr Vermittlungsarbeit in die Richtung macht, dass es tatsächlich Alternativen gibt zum Einfamilienhaus und dass es viele, viele Abstufungen von Wohnen gibt zwischen dem freistehenden Einfamilienhaus auf der grünen Wiese und dem hochverdichteten Wohnblock oder Hochhaus in der Innenstadt oder in der Stadt. Ja.
Da hoffen wir sehr, auch künftig mehr von Ihnen zu hören, weitere Ausstellungen vielleicht im AZW dem Thema sich widmen, die wir sicher gerne besuchen und die viel und regen Zulauf auch haben werden. Caroline Meyer, herzlichen Dank fürs Dasein. Weiterhin alles, alles Gute und vielen Dank für die tollen Einblicke.
Gern geschehen.